Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8.
Hallo Veit.
Heute sprechen wir über Jasper Nikolaisen, Liebesgut. Das ist ein Großstadtmärchen mit Zügen von Fünf Freunde für Erwachsene, ein bisschen ein Coming-of-Age-Roman, ein bisschen eine Räuberpistole, ein bisschen Emanzipations-Antikapitalismus-Roman, irgendwie von allem ein bisschen eine wilde Mischung und ein unglaublich großes Lesevergnügen mit einem klasse berlinerischen Lokalkolorit.
Ja, aber jetzt erstmal der Reihe nach. Um was geht's hier? Die Hauptfigur ist Stefan. Stefan ist 18 Jahre alt und hat gerade sein Abitur in der Tasche. Er hat jetzt vor, eine Ausbildung zum Bankkaufmann anzufangen. Und das ist tatsächlich sein großer Traum. Sehr verwunderlich. Er möchte jetzt auch nicht das große Geld machen. Er möchte sich in der Bank nicht wichtig machen, sondern er ist einfach von der Ordnung und Systematik in den Bankfilialen fasziniert. Und er möchte die Welt mit seiner Arbeit zu einem besseren Ort machen.
Ja. Richtig skurril hört sich das an, ist es auch, und es wird von Jasper Nikolaisen auch noch wirklich gut ausgemalt, dieses schon wirklich groteske Ansinnen von Stefan. Aber Stefan kommt nach Berlin, um dort seine Ausbildung zu machen, aus einem weiteren Grund. Er möchte aus seiner Kleinstadt Hausen, in der er aufgewachsen ist, endlich ausbrechen und in die große Stadt Berlin ziehen. Und zwar nicht, um da sich ins Partyleben zu stürzen und einen schwulen Mann nach dem anderen aufzureißen. Nein, es geht ihm nicht um die verrückte große Stadt, sondern es geht ihm um Noah, mit dem er schon seit geraumer Zeit eine Wochenend- oder Gelegenheitsaffäre hatte. Noah kommt ab und zu nach Hausen und dann ist dann so richtig toll mit den beiden. Stefan ist über die Maßen verliebt und denkt, er kommt nach Berlin, macht seine Ausbildung, heiratet Noah und sie ziehen zusammen. Es wird ein großes, wunderbares, schwules Glück.
Naja, aber irgendwie will das alles nicht so funktionieren wie gedacht, denn es geht schon irgendwie gut oder schlecht los. Er ist eines Abends vor dem Haus in Berlin-Köpenick, in dem ja seine neue Wohnung sein soll. Und da soll er sich mit seinem Vermieter, einem Herrn Sass, treffen. Aber der erscheint nicht, obwohl Stefan ganz lange wartet. Dann klingelt er einfach bei einem anderen Mieter im Haus und dann bittet ihn dieser andere Mieter, in die Wohnung zu kommen. Und der heißt Herr Wischnewski. Und der ist ein bisschen älter, aber offenkundig schwul. Diese ganze Wohnung trieft nur vor Schwulheit. Es gibt ein Penisbild an der Wand. Also man sieht es sozusagen auf den ersten Blick. Und dieser Nachbar erklärt dem Stefan, dass der Herr Sass, der Vermieter, kürzlich verstorben sei. Und dass dann Stefan doch einfach in die leere Wohnung einziehen soll, weil die steht ja leer. Und was bleibt dem Stefan schon anders übrig? Er zieht ein, aber er muss feststellen, dass er offensichtlich in einer ziemlichen, in Klammer Berliner, Bruchbude gelandet ist.
Ja, was auch nochmal ein bisschen seine Naivität unterstreicht, denn er hat sich natürlich gar nicht darüber Gedanken gemacht, wie er eigentlich in Berlin so rasch, wie er es geschafft hat, an eine günstige Wohngelegenheit gekommen ist, dass das nur irgendwas ziemlich Abgefahrenes sein kann. Hat er sich gar nicht irgendwie überlegt. Es wohnen auch noch mehr skurrile Leute im Hause. Im Erdgeschoss gibt es das Lesbenpaar Hans und Martina, die man immer wieder gelegentlich und ungelegentlich sehr laut beim Sex hört. Die beiden sind gerade dabei, einen Tunnel aus ihrem Wohnzimmer bis hin zur Sparkasse voranzutreiben, um dort in den Tresorraum einzubrechen. Das ist genau die Filiale, in der Stefan demnächst seine Ausbildung beginnen möchte. Und dass das einerseits nicht richtig legal sein kann, ist Stefan auch klar. Aber nun ja, irgendwie sieht er jetzt auch nicht, was er nun dagegen tun könnte.
Ja, und dann wohnt da noch Lydia mit ihrer Tochter Emmy. Und Lydia gibt Kurse in der berühmten, in Anführungszeichen, Lachfleisch-Methode. Die führt Nikolaisen in diesem Buch ein. Das ist offensichtlich irgendeine bizarre Technik, mit der Lydia und auch schon die kleine Tochter Emmy in anderen Menschen so einiges auslösen können. Wirkt ein bisschen spooky. Aber diese Lachfleisch-Methode ist auch eines der Motive, das Nikolaisen verwendet, das auch immer wieder auftaucht und immer wieder auch so ein Aha-Effekt in dem Roman macht. Ach, das kenne ich doch. Ähnlich wie Emmy, die oft einen Lutscher im Mund hat und dann verschiedene Leute piekst. Aber Lydia gibt eben auch Kurse in der Lachfleischtechnik und an einen dieser Kurse nimmt auch eine Frau, die heißt Marit, teil.
Und wer ist das? Marit stellt sich über einen Umweg nicht nur als sehr begabte Tattoo-Meisterin heraus, sondern vor allen Dingen als Lebensgefährtin vom heißgeliebten Noah, mit dem die Marit auch schon ein gemeinsames Kind hat, mit dem sie in einer Stefan findet zwar unglaublich toll, nämlich vollkommen spießigen Wohnung lebt, aber gegen die Konkurrenz hat er natürlich keine Chance. Eine Welt bricht für Noah zusammen, als er das rauskriegt. Und Noah ist sozusagen jetzt völlig auf Null gesetzt und er freundet sich zwar irgendwie so ein bisschen mit Marit an, die sticht ihm auch noch gratis ein Tattoo und was das für eins ist, dürfen wir nicht verraten, denn einerseits lacht man sich kaputt und andererseits bringt diese Art von Skurrilität, du hast schon die Lydia mit ihrem Lutscher genannt, das sind mitunter realistische, aber dann auch wieder magisch, ja, märchenhafte Elemente, mit denen der Autor da rumspielt. Und man lacht, freut sich und die Geschichte geht einerseits völlig irrational, aber vollkommen glaubhaft weiter.
Naja, und es ist ein schönes Glück dieser queeren Hausgemeinschaft, aber es ist getrübt. Herr Sass, der Vermieter, ist gestorben. Er hatte aber einen Sohn oder hat einen Sohn und diesem Sohn ist die Hausgemeinschaft mehr als ein Dorn im Auge. Der Sohn hat den Plan, alles zu tun, um diese Mieter endlich rauswerfen zu können. Und da kommt es ihm auch sehr gelegen, dass ihm sein Vater offensichtlich viel Geld hinterlassen hat.
Ja, aber das Geld, das Vermögen ist nicht irgendwie auf der Bank, sondern es gibt was im Tresorraum dieser Sparkasse, ein rätselhafter Text, den man praktisch scheinbar aber auch nicht einfach mitnehmen kann und abarbeiten kann. Also es gibt eine Art Rätselspiel, dessen Lösung zum Schatz, zum großen Erbe führen soll.
Ja, und du sagst schon Rätselspiel und Lösung. Also es liegt auf der Hand. Es beginnt, als die Hausgemeinschaft eben diesen Brief in die Hand bekommt, wirklich eine wilde und skurrile Schnitzeljagd durch Berlin. Und man kommt in alle möglichen und unmöglichen Situationen und Orte. Und da soll jetzt erstmal nicht mehr erzählt werden.
Nee, das ganze tolle Leseerlebnis ist nicht nur, weil es einfach ein ganz großer Spaß ist und man freut sich einfach mit den allen Leuten, wie diese Geschichte vorangeht, sondern es ist im Grunde auf einer weiteren Ebene ist das eine Bestandsaufnahme unserer ganzen queeren, lesbisch-schwulen, Trans-Debatten, die wir vor allen Dingen auch szeneintern oftmals mit einer gewaltigen Aggression führen und die hier in einer ganz entspannten, heiteren Weise vorgetragen werden und immer wieder befriedet werden. Es gibt eine wunderbare Szene in einem Berliner Szenelokal, wo auf einmal, nachdem Hans einen Strip vor allen Leuten und auch der kleinen Lydia hinlegt, eine Figur auftaucht, die Inflationsfeministin, die offenkundig Alice Schwarzer ist, interveniert, wer denke hier denn eigentlich noch an die Kinder? Und und ganz anders als viele unserer Debatten ablaufen, wird hier gesagt, na, alte, verdienstvolle Frau, hat viel abgekriegt, man muss nicht alles ernst nehmen, sie hat auch ihre Verdienste. All das führt auf einer Metaebene dazu, dass man diesen Roman allein schon deswegen liebt, weil er uns einfach unser gegenwärtiges lesbisch-schwules, queeres Leben vor Augen führt.
Und ich finde, man liebt nicht nur diesen Roman, sondern man liebt vor allen Dingen das Personal. Und was ich so schön finde, es gibt niemanden in diesem Roman, den man nicht mag. Auch die Bösewichter sind Menschen, die irgendwie was Gutes haben. Und das ist auch ein erfrischendes und richtig sympathisches Leseerlebnis, was sicher auch dem geschuldet ist, dass Nikolaisen selber eben auch als systemischer Therapeut arbeitet.
Andererseits würde ich sagen, also von solchen therapeutischen, professionellen Anwandlungen ist der Roman frei, weil er einfach ein großer Spaß ist. Jasper Nikolaisen, Diebesgut, 2024 im Berliner Querverlag erschienen. Es hat 269 Seiten und ist broschuriert.